Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat, der Wort und Treue ewig hält und der das Werk seiner Hände nicht loslässt. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen.
Ganz herzlich zum Audiogottesdienst im neuen Jahr 2021. Wir durften Weihnachten feiern, wenn auch anders, aber wir durften es feiern. Den Grund dafür sagt uns der Wochenspruch aus Johannes 1, Vers 14b für diese Woche. Wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Gott wurde für uns sichtbar, er wurde zum Mensch, anfassbar, angreifbar, spürbar an unserer Seite. Wir beten. Nach dem Fest und vor dem Alltag, zwischen den Zeiten, zwischen den Jahren sind wir hier. Wir blicken ein wenig mulmig auf das, was vor uns liegt. Was bringt uns das neue Jahr? Wir sehnen uns nach Freiraum, nach Gemeinschaft und Begegnungen. Gott, du schenkst uns Zeit, viel davon. Du bist da für uns, du hörst uns, was für ein Geschenk. Danke für deine Zuneigung. Lass dich jetzt hören, Gott. Wir brauchen deine Ermutigung, wir brauchen Wegweisung für die Zeit, die kommt. Wir brauchen deine Hilfe, deinen Geist, deine Ideen. Das alte Jahr vergangen ist, wir danken dir, Herr Jesus Christ, dass du uns in so viel Gefahr so gnädiglich behüt dies Jahr. Wir bitten dich, lass deinen Geist jetzt in uns wirken. Amen. Wir beten weiter mit Worten aus Psalm 21. Herr, bei dir suche ich Zuflucht. Enttäusche nicht mein Vertrauen. Rette mich, befreie mich, wie du es versprochen hast. Hör mich doch, hilf mir, sei mir ein sicheres Zuhause, wohin ich jederzeit kommen kann. Du hast doch zugesagt, mir zu helfen. Du bist mein Fels und meine Burg. Gott, du bist so weit weg. Komm doch, mein Gott, hilf mir schnell. Ich gebe die Hoffnung niemals auf, auch in Zukunft werde ich dich preisen. Ich werde allen sagen, wie treu du bist. Den ganzen Tag will ich erzählen, wie du hilfst. Deine Wohltaten sind nicht zu zählen. Ich werde deine großen Taten preisen, Herr, mein Gott. Nur noch von dir und deiner Treue will ich reden. Gott, von Jugend auf bist du mein Lehrer und bis heute erzähle ich von deinen Wundern. Auch jetzt, wo ich alt und grau geworden bin, verlass mich nicht, mein Gott. Kindern und Enkeln will ich erzählen, wie mächtig du bist und wie gewaltig deine Taten sind. Wir bekennen unsere Schuld. Herr, was sollen wir dir bringen am Anfang dieses Jahres? Sieh, in unseren Händen sind nur Scherben. Wir wollten dir den Krug wiederbringen, den du uns anvertraut hattest. aber er zerbrach uns unter den Händen. Als wir das Reden über den anderen und über die anderen wichtiger war als das Reden mit dir. Als wir auf Ehre und Anerkennung aus waren, als wir fortwährend den Splitter in unseres Bruders Auge sahen und den Balken im eigenen Auge nicht wahrnahmen. Da gab es die Risse und Sprünge, die unseren Krug unbrauchbar machten. Wohin mit den Scherben? Wir schämen uns. Wir werden müde und wissen nicht mehr weiter. Das macht uns Angst. Wir möchten unsere Zweifel, unsere Fragen, unsere Wut, unseren Unglauben nicht länger vor dir verbergen. In der Stille legen wir sie vor dich. Herr, vergib uns, wenn wir nicht auf dich hören und uns vor dem verschließen, was du uns an Zuspruch gibst. Vergib uns, wenn wir nicht sehen und empfinden, wie viel du uns schenkst durch deine Liebe. Herr, wir möchten uns dir ganz anvertrauen und können doch nicht über unseren Schatten springen. Herr, erbarm dich unser. Kyrie eleison. Gott vergibt und heilt. Die Glocke kündigt das neue Jahr an. Du sagst, ja, ich bin dein Gott, dein Heiland. Gib mir dein Leben, deine Scherben. Ich mach dich heil und ich schaffe ein ganz neues. In der Bibel steht, ich habe dich je und je geliebt. Darum habe ich dich zu mir gezogen, aus lauter Güte. Wir hören den Lobpreis.
Mein Platz. Wo und wie finde ich den richtigen Platz? Diese Frage stelle ich mir in letzter Zeit sehr oft. Am Anfang des letzten Jahres hätte ich mir diese Frage so nicht gestellt. Im Gegenteil. Am Anfang des letzten Jahres hatte ich das Gefühl, an meinem Platz angekommen zu sein. Ich hatte viele Pläne für das neue Jahr, sowohl beruflich als auch privat, auf die ich mich sehr freute. Die erste Konfi-Freizeit stand vor der Tür, auf die ich mich sehr freute. Jesus House sollte eine Riesenaktion werden für die Jugendlichen in der Gemeinde. Eine Sommerfreizeit war geplant, auf die auch einige der Konfis mit wollten. Dann kam die Pandemie und alles wurde durcheinandergewirbelt. Immer wieder gab es neue Ideen, wie man weitermachen wollte. Man plante neu und musste auch viele der neuen Pläne wieder verwerfen. Zuletzt den geplanten Weihnachtsgottesdienst im Burghof. Der Heilige Abend in der letzten Woche war für mich ein sehr komischer Tag, an dem ich mich irgendwie ein bisschen orientierungslos gefühlt hatte. Ich fühlte mich wie am falschen Platz. Wo ist mein Platz? Diese Frage stellt sich uns im Leben immer mal wieder, mit und ohne Pandemie. Wenn man in die Schule kommt, wenn man beruflich neu einsteigt, wenn man eine Familie gründet, wenn man in den Ruhestand geht. Für die meisten von uns ist die Pubertät wohl auch eine solche Zeit gewesen. Wer bin ich? Wer will ich sein? Was will ich im Leben machen? Wie kann ich Bedeutung bekommen? Was gibt meinem Leben Sinn? Vielleicht hat sich die Person in unserem Predigttext heute auch mit diesen Fragen beschäftigt. Schließlich war auch sie mitten in der Pubertät. Ich lese den Predigttext aus Lukas 2, die Verse 41 bis 52. Der 12-jährige Jesus im Tempel. Die Eltern von Jesus gingen jedes Jahr zum Passafest nach Jerusalem. Als Jesus 12 Jahre alt war, nahmen sie ihn zum ersten Mal mit. Nach den Festtagen machten die Eltern sich wieder auf den Heimweg, während der junge Jesus in Jerusalem blieb. Seine Eltern wussten aber nichts davon. Sie dachten, er sei irgendwo unter den Pilgern. Sie wanderten den ganzen Tag und suchten ihn dann abends unter ihren Verwandten und Bekannten. Als sie ihn nicht fanden, kehrten sie am folgenden Tag nach Jerusalem zurück und suchten ihn dort. Endlich, am dritten Tag, entdeckten sie ihn im Tempel. Er saß mitten unter den Gesetzeslehrern, hörte ihnen zu und diskutierte mit ihnen. Alle, die dabei waren, staunten über sein Verständnis und seine Antworten. Seine Eltern waren ganz außer sich, als sie ihn hier fanden. Die Mutter sagte zu ihm: Kind, warum hast du uns das angetan? Dein Vater und ich haben dich überall gesucht und große Angst um dich ausgestanden. Jesus antwortete: Warum habt ihr mich denn gesucht? Habt ihr nicht gewusst, dass ich im Haus meines Vaters sein muss? Aber sie verstanden nicht, was er damit meinte. Jesus kehrte mit seinen Eltern nach Nazareth zurück und gehorchte ihnen willig. Seine Mutter aber bewahrte das alles in ihrem Herzen. Jesus nahm weiter zu an Jahren wie an Verständnis, und Gott und die Menschen hatten ihre Freude an ihm. Nur der Evangelist Lukas erzählt uns etwas über die Kindheit und Jugend von Jesus. Er macht deutlich, dass das auch bei Jesus eine ganz normale Kindheit gewesen ist. Er berichtet von der Geburt in Bethlehem, er berichtet vom ersten Tempelbesuch Jesu, als er ein paar Wochen alt war, und eben die Geschichte vom 12-jährigen Jesus im Tempel. Josef und Maria haben sich mit vielen anderen Pilgern wohl zu Fuß auf den Weg nach Jerusalem gemacht. Man kann davon ausgehen, dass sie mindestens 3 Tage unterwegs gewesen sind. Für jeden erwachsenen männlichen Juden war es Pflicht, jährlich am Passafest teilzunehmen. Josef und Maria gehen diesen Weg jedes Jahr. Sie praktizieren ihren Glauben im Alltag und nehmen Jesus mit zum Passafest. So wächst Jesus in diese Glaubenstradition hinein. Jesus scheint ganz gut in das soziale Netzwerk integriert gewesen zu sein. Die Eltern machen sich keine Sorgen. Er darf allein mit Freunden und Verwandten die Strecke zurücklegen. Doch dann, am Abend auf der Rückreise, ist Jesus nicht da. Was mag da in Maria und Josef vorgegangen sein? Sie suchen überall, schließlich gehen sie nach Jerusalem zurück. ein 12-Jähriger, ganz allein in der großen Stadt. Nach 3 Tagen finden sie ihn im Tempel. Und der Kontrast zwischen Jesus und seinen Eltern könnte wohl kaum größer sein. Während die Eltern außer sich vor Sorge sind, ruhelos und gehetzt auf der Suche, sitzt Jesus ganz ruhig und gelassen an seinem Platz im Tempel und hört den Schriftgelehrten zu. Jesus hat seine Eltern wohl noch nicht bemerkt, da fällt seine Mutter richtig über ihn herein. Kind, warum hast du uns das angetan? Dein Vater und ich haben dich überall gesucht und große Angst um dich ausgestanden. Und Jesus antwortet ganz erstaunt, warum habt ihr mich denn gesucht? Habt ihr nicht gewusst, dass ich im Haus meines Vaters sein muss? Es ist der einzige und ein kurzer Dialog in dieser Geschichte. Aber der hat es in sich. Auf 2 Worte bin ich aufmerksam geworden. Zum einen ist es das Wort Vater. Maria sagt dieses Wort, dein Vater und ich haben dich gesucht. Und Jesus antwortet, habt ihr nicht gewusst, dass ich im Haus meines Vaters sein muss? Mit dem Wort Vater werden hier 2 unterschiedliche Personen benannt. Maria meint Josef, den irdischen Vater Jesu. Jesus meint Gott, der nach damaligem Verständnis im Tempel wohnte. Jesus grenzt sich hier, und das ist überhaupt das erste Mal, dass er im Lukas-Evangelium zitiert wird, deutlich von seinem irdischen Vater ab. Indirekt sagt er damit, habt ihr vergessen, dass ich der Sohn Gottes bin? Ein 2. Wort ist das Wort muss. Habt ihr nicht gewusst, dass ich im Haus meines Vaters sein muss? Es gibt im Griechischen verschiedene Wörter für müssen. Das Wort, das Lukas hier verwendet hat, beschreibt das göttliche Müssen. Das heißt, das, was man tun muss, weil es ein Auftrag von Gott ist. Jesus hört Gottes Ruf, bei ihm zu sein, und er hört auf Gott. Er bleibt im Tempel, obwohl er als einziger aus seiner Familie alleine in Jerusalem zurückbleibt. Vermutlich weiß er, was er seinen Eltern damit antut. Aber er wählt seinen Platz richtig. Für ihn hat das erste der 10 Gebote Priorität vor dem 4. Gebot. An erster Stelle steht für ihn Gott. Er hört zuerst auf ihn. In diesem besonderen Fall gehorcht er Gottes Ruf mehr als seinen Eltern und ist im Tempel geblieben. Das ist keine rebellische Teenagerlaune und führt nicht dazu, dass er tut und lässt, was er will. Denn dem 4. Gebot, seine Eltern zu ehren, folgt er dann, als er wieder mit nach Nazareth zurückkehrt. Jesus geht mit nach Nazareth zurück. Seine Entwicklung, seine Pubertät ist noch nicht abgeschlossen. Denn es heißt zum Ende der Geschichte, Jesus nahm weiter zu an Jahren wie an Verständnis, und Gott und die Menschen hatten ihre Freude an ihm. Jesus findet seinen Platz bei Gott und bei den Menschen, so dass alle Freude an ihm hatten. Und genau das macht ihn zu dem, der er dann war, als er mit 30 Jahren sein Elternhaus verlässt und zum Weltbeweger wird. Er kann echt etwas bewegen und neue Maßstäbe setzen, weil Gott, sein Vater, der Schöpfer selbst, durch ihn handelt. Und weil Jesus selbst Mensch ist und seine Mitmenschen voll im Blick hat. So begegnet er den Menschen als Gott und Mensch und man hört davon, dass Blinde wieder sehen können, Lahme wieder gehen, Todkranke geheilt werden, Verlierer und Ausgegrenzte wieder ihren Platz in der Mitte der Gesellschaft finden und sogar der Tod überwunden wird. Wie sagte der Prophet Jesaja einst im Auftrag Gottes, schaut nach vorne, denn ich will etwas Neues tun. Es hat schon begonnen. Habt ihr es noch nicht bemerkt? Mit Jesus hat Gott was ganz Neues in der Welt begonnen. Gott hat in und durch Jesus neue Maßstäbe in dieser Welt gesetzt, die auch für uns heute noch Gültigkeit haben. Und damit kommen wir jetzt ins Spiel. Wenn wir Gott unser Vertrauen schenken und getauft sind, dann sind wir auch Gottes Kinder. Gott ist auch unser Vater. Bei Jesus hatte sein Vater die oberste Priorität. Davon können wir lernen. Natürlich besteht zwischen Jesus und uns ein großer Unterschied. Denn er war Gottes Sohn und er war selbst ganz Gott. Das sind wir nicht. Auch wir gehören durch Jesus zu Gottes Familie. Wir sind Gottes Söhne und Töchter, aber wir sind keine Götter. Jesus wusste, wo sein Platz ist, in der Nähe seines Vaters und in der Nähe der Menschen. Diesen Platz sollten wir auch suchen. Dafür sollten wir zuerst die Nähe Gottes aufsuchen. Wir sollten täglich mit ihm sprechen, auf ihn hören, ihn fragen, was wir tun sollen. Wir sollten ihn wirklich täglich suchen, damit wir unseren Weg in und durch unser Leben finden. Vielleicht ist gerade der Lockdown die Zeit, in der wir neu und bewusst die persönliche Gegenwart Gottes erfahren können. Ich möchte das ausprobieren. Ich möchte das aus der Geschichte lernen. Vielleicht werden wir dann auch in unserem Leben kleine Wunder erleben, denn vielleicht öffnet uns Gott die Augen für andere Menschen und für Aufgaben, die wir bislang übersehen haben und uns neu mit Sinn erfüllen werden. Vielleicht können wir Lähmungen überwinden und neue Wege beschreiten, auf denen wir merken, dass sie ein Ziel haben. Vielleicht erfahren wir inneren Frieden und Heilung von Verletzungen, die wir bisher verdrängt haben. Wir können durch Gott und an seiner Seite unseren Platz, den richtigen Platz im Leben finden, wie seinerzeit Jesus. Und wir werden dann auch im Kleinen zu Weltbewegern werden können. Denn wenn wir auf Gott hören, wird die Richtung unseres Handelns immer auch auf unsere Mitmenschen ausgerichtet sein. Unser Platz wird wie bei Jesus, bei Gott und den Menschen sein. Wir werden erleben, was die Losung für heute sagt. Wenn du den Hungrigen dein Herz finden lässt und den Elenden sättigst, dann wird dein Licht in der Finsternis aufgehen. Wir werden an unserem Platz mit Gottes Hilfe die Welt ein kleines bisschen heller machen können. Der Theologe und Dichter Hans-Joachim Eckstein hat den Satz gesagt: Der Glaube will nicht seinen eigenen Puls fühlen, sondern den Herzschlag Gottes. Das dürfen wir von Jesus lernen. Er wusste das schon als 12-Jähriger. Wir dürfen uns viel Zeit nehmen, um in der Nähe Gottes zu sein, damit wir nicht aus eigener Kraft leben müssen, sondern aus Gottes Kraft. Gottes Herz schlägt für uns und alle Menschen. Und er kann unser Herz erwärmen für unsere Nächsten. Dabei werden wir Gottes Frieden erfahren, der größer ist, als unser menschlicher Verstand es je begreifen kann. Sein Friede wird unsere Herzen und Gedanken im Glauben an Jesus Christus bewahren. Amen.
Ich möchte beten. Du bist die liebe Gott. Geh mit uns in das neue Jahr. Du machst unsere Hoffnung groß. Wir bitten dich, sei mit deiner Liebe gegenwärtig, die die Traurigen aufleben lässt, die Verzweiflung vertreibt und die selbst den Tod in den Krankenhäusern die Stirn bietet. Wende dich den Kranken zu, sei den Trauernden nah. Sei gegenwärtig, wo das Leben in Gefahr ist, in den unzähligen Kriegen, bei den Menschen auf der Flucht wo Menschen bedroht werden, weil sie anders aussehen, weil sie nicht dazugehören. Erbarm dich, Herr. Begleite die Mächtigen in Politik und Gesellschaft und schenke ihnen gute Gedanken und weise Entscheidungen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Geht hin im Frieden des Herrn. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Musik.